Mali galt bis zum Militärputsch 2012 als afrikanisches Musterland. Marktliberale Reformen und zumindest der Anschein von Demokratie brachten dem Land Lob von westlichen Regierungen ein.
Weniger bekannt ist, dass Mali dabei eines der ärmsten Länder der Erde blieb. Die enormen Reichtümer an Gold und Baumwolle wurden und werden vor allem exportiert. Nach einem Aufstand von Tuaregs und Islamisten im Norden des Landes griff am 11. Januar die ehemalige Kolonialmacht Frankreich, unter anderem unterstützt von der Bundeswehr, militärisch in den Konflikt ein.
Diese Intervention im malischen Bürgerkrieg wird sowohl in Europa als auch in Afrika kontrovers diskutiert. Während der Ökonom Sami Amin die französische Intervention als geringeres Übel sieht, verweisen andere vor allem auf die wirtschaftlichen Interessen Frankreichs, dessen Atomprogramm von den Uranreserven nahe der malisch-nigerischen Grenze abhängig ist. Kontext TV sprach am Rande des Weltsozialforums in Tunis mit Sami Amin und Firoz Manji, dem ehemaligen Leiter von Amnesty International Afrika, sowie dem Politologen Assis Fall über die Hintergründe des Konflikts in Mali.
What we have there is a French imperial intervention into Mali. This is just really, if you look in the last year, we've had interventions in Somalia, in Côte d'Ivoire, in Libya and now in Mali.
Was wir dort haben, ist eine französische imperialistische Intervention in Mali. In den letzten Jahren gab es Interventionen in Somalia, in der Elfenbeinküste, in Libyen und jetzt in Mali. Wir werden das mit Sicherheit auch noch in der Zentralafrikanischen Republik sehen. Es hat dort ja schon begonnen. Es ist eine neue Ära, in der wir in Zukunft sehr viele solcher imperialistischer Interventionen sehen werden. Was hat zu der Intervention in Mali geführt? Zunächst muss man verstehen, dass Mali nicht einfach ein Land ist. Der Norden Malis stellt einen sehr großen Teil Afrikas dar, welcher schon vor der Kolonialisierung existierte. Dieses Gebiet besetzte das Volk der Azawad. Es reicht bis nach Marokko, Algerien, Tunesien, Niger und sogar Burkina Faso. Diese Menschen haben das Gebiet besetzt und leben dort. Sie wurden noch nie besiegt. Die Franzosen haben versucht, sie zu kolonialisieren, aber ohne Erfolg. Die Azawadis hatten lange Auseinandersetzungen über ihre Selbstbestimmung. Das reicht ins Jahr 1917 zurück, der ersten Azawad-Revolution.
And each time they were defeated, each time they were given promises of negotiations, promises of improvements in social infrastructure.
Jedes Mal, wenn sie besiegt wurden, wurden ihnen Verhandlungen versprochen, die Verbesserung der sozialen Infrastruktur, und jedes Mal wurden die Versprechen gebrochen. Zuletzt ist das vor einem Jahr zum fünften Mal in 100 Jahren passiert. Wir haben also eine Situation, in der eine Bevölkerung permanent betrogen wurde, die Versprechen von Seiten Malis nicht eingelöst wurden. Der Konflikt wurde dann ausgelöst durch den Import von Waffen aus Libyen. Das gab ihnen einen strategischen Vorteil gegenüber der geschwächten Regierung in Mali. Sie starteten erneut eine Offensive zur Befreiung Azawads. Das löste unglücklicherweise einen Staatsstreich in Bamako aus, der von jungen Offizieren durchgeführt wurde, die den Staat übernahmen. Das sind Kriminelle. Das sagt jeder in Bamako. Sie berauben jeden. Sie haben keine Vision für die Zukunft. Die Franzosen sagen nun, sie seien von ihnen eingeladen worden, um ihnen im Norden Malis zu helfen. Es ist aber eine illegitime Regierung. Die Franzosen haben also eine illegitime Gruppe von Gangstern, die die Armee unter sich hat, anerkannt. Das führt leider auch dazu, dass verschiedene sogenannte islamistische Gruppen wie die AQIM, Ansardin und andere Formierungen in den Konflikt eingriffen. AQIM, die wahrscheinlich wichtigste Gruppe, wurde von der algerischen Geheimpolizei angeführt, organisiert und bezahlt. Sie stehen dahinter und die Franzosen behaupten, dass sie nichts davon wüssten. Das ist vollkommen unglaubwürdig. Es ist schon merkwürdig, dass die gleichen Leute, die die Franzosen in Mali bekämpfen, von den Franzosen in Syrien unterstützt und bewaffnet werden, gemeinsam mit den USA. Wir haben also eine komplexe Situation. Und die Propaganda, die nun verbreitet wird, ist, dass die Azawad-Bewegung eine Dschihad-Bewegung sei. Das stimmt aber nicht. Es ist eine säkulare Bewegung und ihre jetzige Ausrichtung ist extrem progressiv. Sie haben aber Niederlagen durch AQIM und andere, die gut bewaffnet sind, erlitten. Ich denke auch, dass sie einen strategischen Fehler begangen haben in ihrer Allianz mit Ansardin. Wann immer Frankreich interveniert, haben sie immer ihre imperialistischen Ziele verfolgt. In Mali geht es ihnen um die Neueinführung oder Verstärkung ihrer neokolonialen Machtposition in der Region. Das ist klar und ich habe es in meinen Ausführungen nicht verheimlicht. Das ist aber nicht das gesamte Bild. Um das Bild zu vervollständigen, muss man wissen, dass das, was in Nordmali passiert, nicht das Resultat eines Volksaufstandes, wie immer man ihn bewertet, ist. Nein, es sind bewaffnete Gruppen, sogenannte Dschihadisten, die zum Teil aus Somalia rekrutiert wurden, aber auch aus Algerien, Tunesien, Afghanistan. Ich weiß nicht, aber vielleicht ist auch ein Finne darunter. Sie haben einen Plan, und dieser Plan hat nichts mit Demokratie, sozialer Gerechtigkeit, Entwicklung oder dem Aufbau Malis zu tun. Sie zerstören Mali. Sie werden von irgendwelchen Abenteurern angeführt, die die enormen Naturvorkommen der Sahara unter ihre Kontrolle bringen wollen, nicht nur in Mali, sondern auch im Süden Algeriens, in Mauretanien und Niger, um dort ein Königreich wie in Saudi-Arabien zu schaffen, was nichts anderes als eine amerikanische Kolonie zur Plünderung der natürlichen Ressourcen darstellt. Die Emire könnten sich die Gewinne einstreichen. Es entstünden unzählige Milliardäre, die einen kleinen Teil des Vermögens an die Bevölkerung verteilen, die sie kontrollieren. Das wäre vernichtend. Es ist ein Plan, der vollkommen im Einklang mit den Zielen von Imperialisten ist, um die Plünderung Afrikas fortzuführen.
There are huge progressive potentials.
Es besteht ein großes progressives Potenzial in der Azawad-Bewegung. Aber indem man es ignoriert, erlaubt man, dass islamistische Bewegungen sie vereinnahmen. Ich denke, darin liegt die Tragödie. Ich kann verstehen, dass bei vielen, darunter auch Samia Amin, die Antipathie gegenüber den Dschihadisten so groß ist, dass sie manchmal sogar die Invasion Frankreichs als gar nicht so schlecht beurteilen. Aber ich denke, das ist gefährliches Territorium, auf das man sich begibt. Denn warum ist Frankreich eingeschritten? In Niger, an der Grenze zu Mali, liegen massive Vorkommen an Uran. Frankreichs nukleare Energiepolitik ist abhängig von diesen Ressourcen. Sie befinden sich aber im Gebiet des Volkes der Azawad. Dieses Uran ist ihr Fluch. Es liegt an der Grenze zu Mali. Es gibt noch große Potenziale, auch in Mali. Es gibt dort Ölvorkommen, ganz zu schweigen vom Gold im Süden Malis, wo kanadische und französische transnationale Unternehmen den Abbau kontrollieren. Das ist die wirkliche Motivation für die Intervention. Es ist ein schwerer strategischer Fehler. Die Franzosen haben damit die Dschihadisten, eine kleine Gruppe von Leuten, die, wie ich schon sagte, von Algerien finanziert und unterstützt wird, legitimiert. Junge Menschen, die arbeitslos sind und keine Zukunft geboten bekommen, suchen bei den Dschihadisten nach einer Zukunft. Ich denke, dass wir eine langwierige Periode von Auseinandersetzungen sehen werden. Die Franzosen sind abhängig vom Uran in Niger. Es gibt weitere Vorkommen von seltenen Erden, Öl, Wasser und so weiter in der Region. Das Projekt von Hollande, diejenigen im Norden Malis zu bekämpfen, die frühere französische Regierung unterstützt haben, ist insofern interessant, als damit der Anschein erweckt werden soll, als würde man den Afrikanern helfen. In Wahrheit versucht Frankreich, sich neu zu positionieren, weil China, Indien und andere Player mittlerweile Zugang oder potenziellen Zugang zu diesen Ressourcen haben. Die Franzosen bzw. das, was France-Afrique genannt wird, also die neokoloniale Herrschaft Frankreichs über afrikanische Staaten, muss neu entwickelt werden. Die afrikanischen Länder sind zu schwach, um sich zu verteidigen oder gegen die Dschihadisten zu kämpfen. Diese Schwäche ebnet auch den Weg für das US-Regionalkommando AFRICOM, um den ganzen Kontinent erneut zu kolonialisieren und sich geostrategisch in Afrika zu positionieren.
Die wirtschaftliche Perspektivlosigkeit sei der eigentliche Zündstoff der politischen Krise in Mali und treibe Menschen in die Arme von Islamisten und Drogenschmugglern, sagt Aminata Traoré, die von 1997 bis 2000 Kultur- und Tourismusministerin in Mali war. Traoré war außerdem Koordinatorin des UN-Entwicklungsprogramms und ist heute Koordinatorin des Forums für ein anderes Mali.
Oh, on exclut la dimension économique du débat de manière délibérée.
Man schließt die wirtschaftliche Dimension absichtlich von den Debatten aus. Denn wenn wir von der Tatsache ausgehen, dass Mali zuerst der Modellschüler der internationalen Gemeinschaft war, was wirtschaftlichen Liberalismus und liberale Demokratie angeht, und wenn nach 22 Jahren versuchter Demokratisierung, die von der internationalen Gemeinschaft stark finanziert wurde, wenn ein solches System zusammenbricht, dann muss man sich logischerweise fragen, warum ist der Norden des Landes in diesem Zustand? Warum die Rebellion? Warum der Staatsstreich? Aber unser Land wird von Medien dominiert, die keinen Raum für Diskussionen lassen, keinen Raum, uns darüber bewusst zu werden, was uns passiert. So heißt es, alles habe am 17. Januar mit der Tuareg-Rebellion angefangen. Aber es hat nicht alles am 17. Januar mit der Tuareg-Rebellion angefangen. Die Rebellion der Tuareg fand in einem explosiven wirtschaftlichen und politischen Rahmen statt. 2011 gab es, wie überall, neben der indigenen Bewegung, der Bewegung gegen die Wall Street, den Aufständen in Nordafrika, auch in Mali Proteste und Demonstrationen, über die aber in den Medien nicht berichtet wurde. Niemand in Mali ist heute zufrieden, nach 3 Jahrzehnten eines wilden Neoliberalismus, den ich als mafiös betrachte, weil eine Handvoll von Eingeweihten, von angeblichen Liberalen, die nationale Wirtschaft kontrolliert. Diese Mafia ist die wirtschaftliche und politische Elite nach dem Staatsstreich, der nicht die Ursache der Probleme ist, sondern eine Folge, da die Armee und die anderen Institutionen durch Korruption verseucht werden. Man hat der sogenannten internationalen Gemeinschaft, der Öffentlichkeit im Westen, ein demütigendes Bild von Mali gezeigt, als sei es ein gescheiterter Staat, als gäbe es keine Zivilgesellschaft, als ob wir nicht existieren würden. Die Malier sind nicht mehr da. Also soll uns die internationale Gemeinschaft retten. Wegen dieses verzerrten Bildes halte ich Mali für eine perfekte Illustration des Betrugs des aktuellen Systems. Wie in anderen Ländern auch, hatten wir ab den 80er Jahren ein wirtschaftliches Modell, das vom Export von landwirtschaftlichen Produkten abhängt. In unserem Fall ist es die Baumwolle. Dieses Modell kann selbstverständlich nicht ausreichen, da wir keine Industrie haben. Unsere Baumwolle wurde und wird zum größten Teil exportiert. Also keine Wertschöpfung, keine Schaffung von Arbeitsplätzen. Wir waren vom Preis auf dem Baumwollmarkt abhängig. Kredite wurden uns in Wirklichkeit nur gewährt, um Projekte aufzuziehen, die nicht den sozialen Bedürfnissen entsprachen. Wir haben uns also für ein Gesellschaftsvorhaben verschuldet, das unseren Erwartungen nicht entspricht und das von unserer Regierung nicht kontrolliert wurde, da es wie überall im Rahmen des neoliberalen Washington-Konsensens stattfand. Der Washington-Konsens verlangt den Rückzug des Staates. Dem Staat werden nicht produktive Ausgaben untersagt. Der private Sektor soll sich um die Wirtschaft kümmern und jeder Bürger für öffentliche Güter bezahlen. Und das in einem Kontext, wo der Bauer seine Produkte nicht verkaufen kann und wenn doch, dann nicht zu einem gerechten Preis. Wir befanden uns in einem unausgewogenen, ungerechten wirtschaftlichen Weltsystem, das von uns jedoch immer mehr Anstrengungen verlangte. Wenn wir also heute die Sparpolitik in den europäischen Ländern ansehen, dann sage ich, liebe Leute, seit den 80er Jahren haben wir unter diesem System gelitten. Man hat uns immer gesagt, strengt euch an, schnallt den Gürtel enger, das Wachstum wird kommen. Aber das Wachstum ist nie gekommen. Das jetzige Wachstum dient in erster Linie den ausländischen Investoren, die dem malischen Volk keine Rechenschaft ablegen müssen. Die Verbindungen dieser ausländischen Unternehmen mit der malischen Gesellschaft, den wenigen Maliern, die sich im System einrichten, haben den Eindruck erweckt, dass sich eine Mittelklasse herausbildet. Diese Mittelklasse hat nach dem Zusammenbrechen des Systems seit dem Staatsstreich sofort um Hilfe gerufen. Kommt, es gab einen Staatsstreich, die verfassungsmäßige Ordnung soll wiederhergestellt werden. Wir prangern also diesen Krieg an, der uns auferlegt wurde, der ungerecht ist. Er ist Teil einer Agenda der internationalen Gemeinschaft, der Kampf gegen den Terrorismus. Doch für uns gibt es mehrere Sorten von Terrorismus. Es gibt auch den Staatsterrorismus. Zum Beispiel, wenn ausländische Mächte ein wirtschaftliches Modell aufzwingen, von dem man nichts versteht, während sie wohlwissend von diesem System profitieren. Dieses System verurteilt junge Leute zur Arbeitslosigkeit. Und wenn diese jungen Leute emigrieren wollen, sagt man ihnen, nein, bleibt zu Hause. Man baut den Schengen-Raum auf, richtet Mauern auf. Wir sollen zu Hause bleiben und eine neoliberale Politik exekutieren, die uns arm macht. Wir sollen uns gegenseitig umbringen. In einem solchen Kontext der Verarmung, des Ausschlusses, wächst die Attraktivität des Islam, der vielen Verzweifelten als eine Antwort erscheint, weil er einer bestimmten Erwartung entspricht. Denn alle öffentlichen Dienste wurden in Mali privatisiert. Die in der Bevölkerung aktiven Vereinigungen sind keine islamistischen. Es sind muslimische. Die muslimischen Organisationen haben sich statt des Staates 15 Jahre lang auf Wunsch der Bevölkerung um deren Bedürfnisse gekümmert. In einem solchen Kontext beklagt der Westen den Aufstieg des Islam, des Gemäßigten oder des Radikalen. Aber dieser Aufstieg ist eine Herausforderung für das kapitalistische System. Diese Bewegungen, egal welche Tendenz, füllen ein Loch, das durch das System entstanden ist, durch das wirtschaftliche und politische System. Das politische System, das angeblich demokratisch ist, besteht darin, Wahlen zu organisieren. Doch den oppositionellen Kräften erlaubt es nie, das Wort zu ergreifen. So etwas sage ich normalerweise nicht im Fernsehen Malis. Es gibt keine echten Debatten im Fernsehen, weil das Image des Landes gepflegt werden soll. Die ganze Welt ist daher von der Lage in Mali überrascht. Aber für uns ist sie nicht verwunderlich. Die Welt hat uns belogen. Der IWF, die Weltbank und die EU haben uns angelogen. Sie haben uns eine Entwicklung versprochen, die nicht eingetreten ist. Wir belügen uns selbst, indem wir glauben, das Geld, das uns gegeben wird, diene der Entwicklung. Die führende Klasse und die politischen Parteien halten uns in diesem System fest. Und dieses System ist nun implodiert. Die Jugend bei uns, die, wie in europäischen Ländern, unter Arbeitslosigkeit leidet, hat nicht das Recht, in die Länder auszuwandern, die uns Unterricht in Wirtschaft und Demokratie erteilen. Und jetzt kommt noch der Krieg. Ein Krieg, der insbesondere die Frauen und die Jugendlichen trifft. Wer sind die Gegner in diesem Krieg? Was ist die malische Armee? Die Jugendlichen sind nicht freiwillig in die malische Armee gegangen, nicht aus Überzeugung, nicht aus Berufung, sondern weil sie keine Arbeit hatten, keine Zukunftsperspektiven. Ein Teil der Jugend ist also in der Armee, einer sehr armen Armee, die keine kugelsicheren Westen, keine Helme, keine Stiefel, nicht einmal Munition hat, das weiß man. Ein anderer Teil der Jugendlichen gehört zu den Dschihadisten. Die Jugendlichen, die zu den Dschihadisten gehen, sind Kandidaten für die Immigration, ebenfalls arbeitslos. Sie werden angeworben. Und die Drogenhändler werben auch solche Jugendlichen als Drogenkuriere, nicht nur für den lokalen Markt. Es gibt also drei Kategorien von Protagonisten in diesem Krieg. Da stellt sich mir die Frage, wer tötet wen in Mali? Man verlangt von der jungen malischen Armee, dass sie junge Malier töten. Man schickt afrikanische Truppen, dass sie Malier töten. Denn die führenden Köpfe der Dschihadisten wissen, wie sie sich schützen. Sie sind weg, versteckt oder im Ausland. Malier töten heute andere Malier im Namen des Krieges gegen den Terrorismus.
Die USA haben am 22. Februar eine neue Kampfdrohnenbasis im westafrikanischen Niger mit hunderten Soldaten eröffnet. Niger liegt an der Grenze zu Mali. Damit bauen die USA ihre Drohnenkapazität in Afrika in der Sahelzone von Jemen bis Westafrika weiter aus. Eine weitere Militärbasis, bestückt mit Drohnen, liegt in Djibouti im Osten Afrikas. Von dort werden Angriffe gegen Ziele in Jemen geflogen, aber auch in Äthiopien und in den Seychellen sollen US-Drohnen stationiert sein.
Die gewachsene Bedeutung Afrikas für die USA zeigt sich auch an Afrika. 2007 wurde das United States Africa Command, das sogenannte AFRICOM, mit Sitz in Stuttgart eingerichtet. Es ist das sechste Regionalkommando der US-Streitkräfte. Von dort werden alle militärischen Operationen auf dem afrikanischen Kontinent koordiniert. AFRICOM soll offiziell mit humanitären Hilfsoperationen und Stabilisierungsaufträgen betraut sein.
Doch Kritiker halten entgegen, AFRICOM diene ausschließlich der Absicherung von Rohstoffinteressen. Nach Schätzungen des National Intelligence Council sollen ungefähr 25% des US-amerikanischen Öls bis 2015 aus Afrika kommen, mehr als aus dem gesamten Persischen Golf. Über die militärischen Pläne der NATO und der USA in Afrika und den Waffenverkauf an afrikanische Staaten, unter anderem durch deutsche Regierungen und Unternehmen, sprachen wir mit Firoz Manji, Assis Fall und Tobias Pflüger.
A major development of militarization. Don't forget that, you know, Somalia has been under that kind of militarization on a number of occasions. And indeed, there are drones.
Wir haben es mit einer enormen Militarisierung zu tun. Man darf nicht vergessen, dass Somalia einer solchen Militarisierung mehrfach unterzogen wurde. Dort befinden sich auch US-Kampfdrohnen. Die kenianische Invasion wurde mit amerikanischen Drohnen abgesichert und mit französischen Waffen ausgestattet. Die Invasion in Libyen ermöglichte und legitimierte AFRICOM, den Regime-Change abzusichern. Das US-Regionalkommando für Afrika, AFRICOM, befindet sich in einem massiven Wachstumsprozess. AFRICOM-Einheiten sind schon in vielen Ländern präsent und sie werden aktiver werden. Regierungen und Eliten in Afrika fürchten die Massenproteste und Aufstände, die stattfinden. Ihren Wohlstand können sie in Zukunft nur weiter sichern, wenn sie sich mit den USA, den Franzosen, den Briten und so weiter zusammentun. Diese Staaten garantieren ihnen ihren Profit. Diese Form von Kollaboration wird in Zukunft geschehen. Es schockiert mich, dass die Afrikaner die Präsenz von amerikanischen Truppen auf unserem Territorium einfach akzeptieren. Ich habe meinen Freunden vorgeschlagen, dass wir doch ein US-COM gründen sollten und afrikanische Truppen nach Amerika schicken, um die afroamerikanischen Gefangenen zu befreien. Sie stellen den Großteil der zum Tode Verurteilten in den USA. Sollten wir nicht eine Befreiungsmacht dort stationieren? Wie würden die Amerikaner das finden? Sie werden sehr verärgert. Die Amerikaner müssen verstehen, dass wir sehr verärgert sind über die amerikanischen Truppen auf unserem Kontinent.
Well, Americans need to understand, we're very upset about US troops on our territories.
Afrikanische Länder haben der Installation AFRICOMs auf afrikanischem Gebiet nicht zugestimmt. Warum?
Well, only Liberia, which is another colonial state of the US.
Nur Liberia, eine weitere Kolonie der USA, hätte AFRICOM bei sich akzeptiert. Aber AFRICOM muss nicht offiziell in Afrika stationiert sein. In der Praxis ist AFRICOM in mindestens 25 Ländern in das Training von Truppen und Polizei involviert. Das geschieht informell und es bleibt unbemerkt. Sie brauchen keinen Hauptsitz hier. Wozu braucht man heute Hauptsitze, wenn Technologien es uns erlauben, die Welt von überall aus zu regieren?
German armed firms like Heckler & Koch have sold.
Deutsche Waffenfirmen wie Heckler & Koch haben in über 20 afrikanische Länder über die letzten 40 Jahre Gewehre verkauft. Angela Merkel, die deutsche Kanzlerin, hat Präsident José Eduardo Santos 6 Kriegsschiffe und militärische Unterstützung angeboten. Er ist der Präsident Angolas. Deutschland liefert weiterhin Waffen, Panzer und Patrouillenboote an Saudi-Arabien.
Continuing to deliver weapons, tanks and patrol boats to Saudi Arabia.
Ihr Kommentar dazu.
Das ist empörend. Das sind diejenigen, die von Demokratie sprechen, und doch bewaffnen sie Kräfte, die für die Unterdrückung der Demokratie auf dem gesamten Kontinent verantwortlich sind. Das sind Mörder. Sie bewaffnen mordende Regime. Es ist ein Skandal, dass Deutschland das tut. Wirklich enttäuschend ist es für mich, dass die Menschen in Deutschland nicht ausreichend dagegen protestieren. Ihr Geld wird für solche Zwecke verwendet. Im Zuge der Wirtschaftskrise wird sich aber die Frage stellen, ob öffentliche Gelder an Waffenunternehmen als Unterstützung fließen oder ob man sie in soziale Infrastrukturen investieren sollte. Noch gehört die soziale Infrastruktur in Deutschland zu den besten. Aber in weniger als 5 Jahren, wenn die Eurozone zu kollabieren beginnt, wird das anders aussehen. Das garantiere ich. Es ist eine wahre Tragödie. Es überrascht uns aber nicht. Die Briten, die USA und alle europäischen Staaten betreiben Waffenhandel. Sie denken, sie können mit Waffenhandel aus ihren Wirtschaftskrisen herauskommen. Das ist meiner Meinung nach eine sehr kurzfristige Sichtweise. Die Waffenverkäufe sind beschämend für Deutschland. Es sollte einen friedlichen Weg gehen. Deutschland hat immer noch eine amerikanische Militärbasis auf seinem Gebiet. Nicht nur wird diese Basis nicht abgebaut, Deutschland nimmt nun auch an Kriegen teil. Es ist Teil der kapitalistischen Krise, die militärische Lösung als Ausweg zu wählen. Aber es ist kein Ausweg, es ist ein großes Problem. Deutschland sollte genug Krieg erlitten haben. Ich hoffe, dass Deutschland sich aufgrund seiner Rationalität, Philosophie und Weltanschauung von diesem Kreuzzug distanziert. Die NATO will ihre Position stärken und den ganzen afrikanischen Kontinent kontrollieren. Wir sind dafür verantwortlich, das zu verhindern. Wir verstehen, dass westliche Staaten nur für ihre westlichen Interessen eintreten. Auf der Berlin-Konferenz von 1885 zu Westafrika installierten die Deutschen das erste Freihandelsgebiet auf dem afrikanischen Kontinent. Wir werden von den Deutschen keine Änderungen erwarten. Es liegt in ihrem Interesse, ihre Interessen zu verteidigen. Wir können ihnen das nicht vorwerfen. Die Amerikaner verteidigen ihre Interessen und die Franzosen ebenso. Wir Afrikaner dürfen aber nicht der Sündenbock sein, wir dürfen nicht das Opfer in diesem Prozess werden. Wir müssen unsere eigenen Interessen verteidigen. Deshalb versuchen wir unseren Freunden in Deutschland zu erklären, dass es in Stuttgart, wie in Afrika, keine US-AFRICOM-Basis geben darf.
Die Europäische Union hat eine ganze Reihe von Missionen am Laufen. Ausbildungsmissionen, Trainingsmissionen für Soldaten, für Polizisten im Bereich Nordafrika, mit Mali, mit Niger, mit Mauretanien, mit Marokko, mit wieder Tunesien, mit Ägypten. Und es werden dort Polizisten und Militärs ausgebildet, unter anderem in Riot Control, also Aufstandsbekämpfung, und Flüchtlingsabwehr, Grenzüberwachung. Und insofern ist das schon eine Militarisierung mit Hilfe der Europäischen Union. Es gibt zum Beispiel ein Programm, das nennt sich Sahel Security Programm. 6,7 Millionen Euro stellt die Europäische Union dafür zur Verfügung und stellt neben der Ausbildung auch entsprechendes Material, also sprich Uniformen und so weiter, für die Polizisten und Militärs zur Verfügung.
Das war Kontext TV. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Es verabschieden sich Fabian Scheidler
und David Gößmann.